Die wunderbaren Klänge haben es angedeutet. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum musikalischen Gottesdienst mit dem Posaunenchor, den wir schon gehört haben, unter der Leitung von Deborah Kohler. Mein Name ist Daniel Finkbohner, bin quasi 100 Meter von hier entfernt aufgewachsen, habe 26 Jahre lang hier gelebt, bin dann nach Liebenzell gegangen zu einer theologischen Ausbildung und bin seit 2017 als Jugendpastor in Ulm und Neu-Ulm tätig. Ich habe selber einige Jahre im Posaunenchor gespielt, deswegen kitzelt es mich manchmal, ob ich nicht doch lieber mitspielen wollte, aber es hat auch was zuhören und genießen. Und wir wollen jetzt weiter miteinander staunen, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und auf die Welt gekommen ist. Und wir singen Freue dich Welt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Johannes, der Jesus selber gesehen und gehört hat mit eigenen Augen und Ohren, er schreibt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist seine Botschaft. Er beschreibt diese Begegnung mit Jesus mit einem Wort, Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und das führt zum Staunen und zum Lob Gottes und zur Freude, weil es Auswirkungen hat. Wir wollen miteinander beten mit Versen aus Psalm 96. Ihr findet es unter der Nummer 738 im Gesangbuch. Und wir beten ganz versweise im Wechsel. Singe dem Herrn ein neues Lied. Singe dem Herrn alle Welt.
Singe dem Herrn und lobe seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil.
Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit. Unter allen Völkern von seinen Wundern. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht.
Der Himmel freut sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darin ist.
Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Guter Vater, wir danken dir, dass du alles in der Hand hast. Wir danken dir für deine Herrlichkeit, die sich zeigt in der Schöpfung, aber auch in uns Menschen. Du hast jeden wunderbar gemacht und viel Gutes in unser Leben hineingelegt. Wir danken dir auch, dass du uns Menschen nachgegangen bist und du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, um uns zu begegnen. Und es bitten wir dich jetzt für diesen Gottesdienst, dass wir dir begegnen, dass wir deine Herrlichkeit sehen, dass du uns ganz neue Freude schenkst. Wir hören von der Freude und ganz oft ist sie nicht da. In unserem Leben und Alltag erfahren wir es oft anders, weil wir so herausgefordert sind von vielen Dingen. Du siehst, wie es jedem von uns geht. Du siehst, wo uns Sorge bedrückt, wo es dunkel geworden ist, wo Zerbruch da ist. Lass da ganz neu dein Licht und deine Freude hineinscheinen. In der Stille sagen wir Gott, was uns bedrückt und was uns freut. Amen. Wir wollen Gott weiter loben und miteinander singen und zwischendurch hören wir verschiedene Texte, die von dem Grund der Freude sprechen.
Ich lese Worte aus Jesaja 9, Verse 2 bis 3 und 6 und 7. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen. Wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Wir singen das nächste Lied, die Nummer 899, ruft zu dem Herrn. Ich lese weiter aus Lukas 1, die Verse 26 bis 35 und Vers 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. In Lukas 2, Verse 25 bis 32 steht: Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.
Weihnachten hängt ganz stark mit Freude zusammen. Und es ist unser Anliegen, heute Morgen das herauszustellen. Interessant ist, dass es in vielen Fällen in der Realität eher als eine hektische, angespannte Zeit wahrgenommen wird. Eine Studie aus dem letzten Jahr bekam die Überschrift: In jedem zweiten Wohnzimmer kracht es unter dem Weihnachtsbaum. 54% streiten in dieser Zeit des Jahres mit dem Partner. Und vielleicht sitzt du heute Morgen da und denkst: Mensch, schon wieder war es nichts. Schon wieder sitze ich mit leeren Händen da. Und da stellt sich die Frage: Wenn Weihnachten mit Freude zusammenhängt, woraus besteht diese Freude? Was ist die rechte Weihnachtsfreude? Wie sieht sie aus? Wie kann ich sie bekommen, dass ich nicht gleich wieder mit leeren Händen dastehe? Wie kann diese Weihnachtsfreude mein Leben und meinen Alltag verändern? Ich möchte mit euch zusammen lesen aus Lukas 2, anschließend an das, was wir gerade gehört haben, die Verse 29 bis 34 aus der Neues Leben Übersetzung. Da heißt es von dem Simeon: Simeon nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden. Und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Jesus war gerade geboren und dann steht diese gewaltige Aussage: Für viele Menschen wird Jesus die höchste Freude sein. In welchem Bezug steht diese Aussage? Vielleicht kommt sie ja sogar völlig fremd vor. Gerade deswegen ist wichtig, dass wir den richtigen Rahmen dafür haben und dass diese Aussage nicht im luftleeren Raum steht. Ich habe hier einen Kugelschreiber. Wenn ich den Kugelschreiber ablegen wollte, was würde passieren? Er würde nach unten fallen, wird sogar wahrscheinlich was zerstören. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch für diese Aussage den passenden Unterbau haben. Zwei Fragen, zwei Dimensionen. Erstens, wer ist dieser Jesus? Um wen handelt es sich bei diesem Kind? Und zweitens, wer bin ich? Diese zwei Fragen, die müssen wir klären. Das Erste, wer ist dieser Jesus? Jesus ist das Gesicht Gottes. Jesus zeigt, wer Gott ist. Vers 32, er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr sucht beruflich eine neue Herausforderung fürs Jahr 2020 und findet eine passende Stellenanzeige. Eine Fernsehfirma möchte ihre Verkaufszahlen erhöhen und sucht jetzt jemanden, der weitere Gebiete erschließt. Und es bedeutet, dass ihr in die entlegensten Gebiete gehen müsst und für den Fernseher werben sollt. Es sind Gebiete, in denen es keinen Strom gibt und Menschen, die noch nie etwas von einem Fernseher gehört haben oder auch geschweige denn ihn irgendwie gesehen haben. Wie würdet ihr vorgehen? Man merkt schnell, es ist gar nicht so einfach. Man würde vermutlich mit Beschreibungen anfangen und sagen, ja, mit dem Fernsehen, das ist wie. Und dann sucht man nach Anknüpfungspunkte in ihrer Welt. Vielleicht würde man sogar Theater spielen und versuchen, irgendwie die Brücke zu schlagen. Letztendlich würde aber jeder Vertreter sagen, am besten, ich nehme einen Fernseher mit und zeige es ihnen. Im Prinzip ist es Gott so ergangen. Er hat im Alten Testament mit vielen Bildern und Vergleichen geredet, wer er ist. Aber jetzt kommt er selber. Es ist wie wenn man den Vorhang wegzieht und die Menschen, die wir uns gerade vorgestellt haben, zum ersten Mal einen Fernseher sehen. Es gäbe ganz viele Aha-Momente, ganz viel Klarheit und auch manche erwartungsvolle und gespannte Frage. Ich liebe diesen Satz aus der Weihnachtsgeschichte so sehr, als die Hirten von Jesu Geburt erfahren. Und dann heißt es in Lukas 2, Vers 9, und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchten sich sehr. Vers 32, er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Ende der Spekulation. Jesus ist gekommen, um Klarheit zu schaffen. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Man kann wissen, wer Gott ist. Jesus, er ist das Gesicht Gottes. Und wir erfahren noch etwas. Der Simeon, er sagt, Vers 30, ich habe den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Jesus ist der Retter. Und wir hören noch etwas mit ganz viel Zündstoff, ein Retter für alle Menschen. Kann man das sagen? Hier steht's. Jesus ist ein Geschenk Gottes für alle Menschen, auch für dich. Um was geht es? Was bedeutet es? In Matthäus 1, 21, da steht, und sie, also die Maria, wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Es geht um Sünde. Weihnachtsgeschichte knüpft immer genau da an. Jetzt mag mancher sagen, wie es mir mal jemand gesagt hat, ich gehe nicht gerne in die Kirche, weil da immer von Sünde gesprochen wird. Ihr müsst doch positiv reden. Aber interessant ist, dass Gott genau da ansetzt, wo wir sind und stehen. Aber er bleibt da nicht stehen, sondern er kommt und beschenkt uns. Aber Jesu Kommen steht im Zusammenhang mit unserer Sünde. Und deswegen die zweite Frage, wer bin ich? Die entscheidende Frage lautet doch, ist es mit der Sünde eine Fehldiagnose, eine Erfindung der Kirche? Ist es nur eine Scheindiagnose, reden wir uns das bloß ein oder ist es Realität? Kann nicht einfach jeder machen, was er will, was er für richtig hält? Aber damit steht und fällt alles, sogar die ganze Bibel, Gottes Wort, Gottes Offenbarung, Gottes Maßstab, Gottes Rahmen, weil uns Folgendes mitgeteilt wird, wie wir bereits gehört haben, Jesus ist der Retter für alle Menschen. Alle Menschen brauchen ihn, alle brauchen Rettung von ihren Sünden. Stimmt es, dass wir von der Sünde betroffen sind? Beziehungsweise wenn ja, inwiefern? Gott hat uns Menschen als sein Ebenbild oder Spiegelbild geschaffen. Das heißt, wenn Gott den Menschen angeschaut hat, dann hat er sich selbst und sein Wesen darin gesehen. Er hat sich im Menschen wiedergespiegelt, wie sich die Sonne im Meer spiegelt. Aber die Sünde hat dazu geführt, dass es so nicht mehr in jedem Moment zutrifft. Nur noch manchmal blitzt was da davon auf. Unser Wesen, unser Gesicht, es ist entstellt und es deutet nur noch an wenigen Stellen auf Gott hin. Sünde bedeutet ein entstelltes Gesicht. Wenn man dein Leben betrachtet, spiegelst du Gottes Wesen in jedem Augenblick wieder, ohne jegliche Ausnahme, zu 100% auch in deinen Gedanken, immer. Hast du immer die richtigen Worte gefunden und noch nie was Verletzendes gesagt? Ich kann es leider nicht von mir behaupten. Und interessant ist, dass diese Tatsache mir leichter fällt zu erkennen, wenn ich auf andere schaue. Ich kann leicht aufzählen, wo der andere nicht so war, wie er hätte sein sollen. Ich bin in sehr vielen Fällen Opfer geworden von dem, dass der andere nicht so war, wie er hätte sein sollen. Aber das könnte der andere auch über mich sagen. Und deswegen bin ich nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Und es zeigt, dass Sünde in meinem Leben ist. Wir benennen es vielleicht anders, aber es gibt Dinge in unserem Alltag, wo wir uns fragen, warum alles so kompliziert und schwierig ist. In Römer 3, Vers 23, da heißt es, denn alle haben gesündigt und ermangeln oder erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Dieses Ermangeln, dieses zu kurz kommen, es hat Auswirkungen im Miteinander. Was ist der richtige Rahmen? Gottes Maßstab ist sehr gut, aber es ist auch ein sehr hoher Maßstab. Wir können diesen aber nicht einfach verbiegen. Aber Gott, er möchte, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Und das bedeutet, dass wir Gott mit unserem ganzen Wesen jeden Augenblick ohne Ausnahme widerspiegeln. Jesus, er hat es getan. Er war das Gesicht Gottes, wir nicht. Wir sind also von Sünde betroffen, weil unser Leben nicht in dem Maß Gottes Herrlichkeit zeigt, wie es sein sollte. Unser Gesicht ist entstellt. Jesus, er ist das Gesicht Gottes, wir sind es nicht oder nicht mehr. Und es hat Folgen. Ein entstelltes Gesicht bedeutet kaputte Beziehungen. Wie du den Kern benennst, das ist zweitrangig, aber Fakt ist, dass die Auswirkungen der Sünde da sind. Hier vorne bei den Gebetsanliegen hat jemand aufgeschrieben, dass wir beten soll, dass man wieder barmherziger miteinander umgeht in der Welt. Wo kommt es her? Oder die Frage, wie sieht es mit unseren Beziehungen aus? Sind alle in Ordnung? Es ist interessant, mit welchen Inhalten an Weihnachten Jahr für Jahr geworben wird. Nur mal ein paar Beispiele aus den letzten Jahren. Wer gut isst, streitet nicht. Kaufland wünscht harmonische Weihnachten. Oder Penny wirbt in dem Film mit der Aussage, wie weit der Weg auch scheint. Es ist Weihnachten. Zeit, sich zu versöhnen. Und Galeria Kaufhof, Weihnachten geht nur zusammen. Wir sind uns sicherlich einig, dass die Werbung bei dem ansetzt, was den Menschen beschäftigt. Die Realität zeigt, dass es Streit gibt, dass Beziehungen kaputt sind, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten und dass es uns die Freude raubt. Wenn alles in Ordnung wäre, warum so ein Werbeinhalt? Warum wird mit Versöhnung geworben? Ist es nicht so, dass unser Leben und unser Alltag eine Antwort auf diese Frage gibt? Es gibt so viel Streit, Misstrauen, Zerbruch und dann argumentieren wir oft, ja, die anderen sind schuld. Und wir haben ja auch recht. Es gibt ja ganz viele nachvollziehbare Gründe, Beispiele, Situationen, die wir aufzählen können. Aber wenn ich das über den anderen so sage, dann gibt es auch genügend, die das über mich sagen. Und das Schlimme, auch sie haben recht. Ich will es deswegen mal so formulieren. Jesus Christus ist nicht gekommen, um unsere ganzen sauberen Festplatten zu befüllen, also dass wir sie mit tollem Essen befüllen. Das ist nicht der Kern von Weihnachten, sondern um unsere befüllten Festplatten, wie so beim PC, sauber und ganz zu machen. Die Festplatte unseres Lebens ist voll mit Viren. Es hat sich viel Müll und Versagen angesammelt. Vieles ist zerbrochen, wie so bei einem Computer. Und dann wird auch unser Leben lahm und schwer. Es funktioniert lang nicht mehr alles. Manche Programme lassen sich schon gar nicht mehr starten. Jesus Christus ist nicht gekommen, um unsere ganzen sauberen Festplatten zu befüllen, sondern um unsere befüllten Festplatten sauber und ganz zu machen. Es geht bei Weihnachten nicht in erster Linie um ein tolles Essen, sondern darum, dass wir eine Antwort auf die Sünde in unserem Leben finden. Ich möchte jetzt niemanden die Weihnachtsgans vermiesen, sondern einen Weg zeigen, wie es ganz Weihnachten werden kann. Essen, Geschenke sind toll, aber es ist nicht das Wichtigste. Der wirkliche Grund zum Feiern ist, dass Gott selber in Jesus Christus als Retter kommt und den Schaden wegnimmt. Komplett. Weihnachten und Ostern gehören zusammen. Und das Schlimmste an der Sünde ist, wenn sie verleugnet oder wenn sie verdrängt wird. Wenn man sagt, hey, perfekt ist keiner. Unvollkommenheit gehört zu meinem Leben und das ist ja auch richtig. Aber wenn dadurch Sünde normal wird, wenn man sie legitimiert, wenn man sie akzeptiert, dann wird es kritisch. Warum? Weil ich dann an der Hilfe und an Gottes Geschenk vorbeigehe. Jesus, er ist der Retter. Es gibt eine Lösung. Es ist eine frohe Botschaft. Nur wenn Sünde wahrgenommen und bekannt wird, kann geholfen werden. Sonst gibt es keine Hilfe und auch kein wirkliches Weihnachten. Vielleicht steht dann der Weihnachtsbaum friedlich im Wohnzimmer, aber miteinander brennt der Baum. Und deswegen ist Weihnachten ein Freudenfest. Weihnachten, Zeit, sich zu versöhnen. Versöhnung kann da Realität werden, wenn ich selbst von Gott her Vergebung erfahre, wenn er mein Leben neu macht, wenn er mich durch seine Kraft verändert und ich dann auf den anderen zugehen kann und es miteinander neu werden kann. Simeon sagt in Vers 30, bis 32, ich habe den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Weihnachten wird es dort, wo ich begreife, wie Gott mich sieht und was er für mich bereitet hat. Wie sehr er mich in Jesus beschenken will. Und wo ich beginne, dass ich mich von ihm her sehe. Und deswegen Der Unterbau bestand aus diesen zwei Fragen. Wer bin ich und wer ist Jesus? Und der Simeon, er hat es verstanden und sein Gesicht hat angefangen zu leuchten und zu strahlen. Er wird innerlich von Freude erfüllt und lobt Gott. Und ich staune darüber, dass er Jesus als Retter erkannt hat, im Glauben, auf Gottes Wort hin, obwohl da nur ein Baby vor ihm war, das noch gar nichts gemacht hat. Aber der Simeon, er zeigt, wie unser entstelltes Gesicht in der Begegnung mit Jesus und im Erkennen, dass Jesus das Gesicht Gottes ist, wie sein Gesicht zum strahlenden Gesicht wird. Und dann heißt es, Vers 33, Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden. Und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Ausgehend von dieser Aussage möchte ich dich fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Ein Teil erkennt nicht, wer Jesus ist, weil sie nicht erkennen, wer sie selber sind. Es gibt Menschen, die Jesus ablehnen, an ihm vorbeigehen. Und dann heißt es, und ich finde es hart, das wird ihren Untergang bedeuten. Und trotzdem möchte ich das sagen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist und für uns alle gilt. Sonst würde ich nicht hier stehen, dann hätte ich Besseres zu tun. Also das ist die eine Gruppe, aber ich möchte werben für die zweite Gruppe, wo es heißt, für viele andere Menschen aber wird er, Jesus, die höchste Freude sein. Es gibt viele Freuden im Leben, viel Gutes. Und es heißt nicht, dass Jesus die einzige Freude sein muss und man sich sonst über nichts mehr freuen darf. Es kann uns sehr viel erfreuen und das ist auch gut so. Aber für viele wird es die größte, die höchste Freude sein. Warum? Weil Jesus anbietet, meinen größten Bankrott zu übernehmen. Weil er gekommen ist, um das wieder zu ermöglichen, wozu ich gemacht bin. Und für diese Gruppe gibt es keine Bedingung. Es heißt nicht, dass diese Gruppe nur gute Beziehungen hat, dass da alles läuft. Es gibt keine Bedingung, sondern gerade weil sie mit leeren Händen dastehen, haben sie die Hände frei und sind offen, das zu ergreifen, was Gott schenken möchte. Simeon sagt in Vers 30, ich habe den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast, oder? Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ist Jesus dein Heiland, dein Retter, deine größte Freude? Wenn ja, dann ist es wirklich Weihnachten geworden. Ich lade ein, da drüber nachzudenken und diese Frage zu beantworten. Das erste Mal ist Jesus wegen unserer Sünde gekommen. Das zweite Mal, und er wird wiederkommen, zur vollständigen Erlösung und Wiederherstellung für die, die zu ihm gehören und auf ihn warten. Hebräer 9, Vers 28 heißt es, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Amen. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist, um uns zu beschenken, um uns neu zu machen, um das wegzumachen, was unser Leben bedrückt. Ich bitte dich, dass wir dich mit ganz, ganz hellen und klaren Augen sehen dürfen, dass das unser Herz mit Freude erfüllt. Danke, dass du gekommen bist. Amen.
Ich lese aus Johannes 1, die Verse 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Da war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Für viele, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in unsere Welt gekommen bist, als Retter und um Frieden zu bringen. Entzünde neu diese Freude in uns. Lass uns zur Ruhe kommen und von deinem Frieden erfüllt werden. Lass uns neu von deiner Liebe ergriffen sein. Danke, dass du mit uns bist. Wir bitten dich für unseren Ort, dass es ein Ort ist, der von deinem Licht bestimmt ist. Wir bitten dich für unseren Bürgermeister und die Gemeinderäte, dass du ihnen immer wieder neue Kraft und Weisheit schenkst und sie ihre Aufgaben in dem Bewusstsein vor dir machen. Wir bitten dich für die Kranken und die, die sie pflegen, lass immer wieder neu dein Trost sichtbar werden. Wir bitten dich auch für die Kinder und Jugendliche in unserem Ort, dass sie dich kennenlernen und ihr Leben von dir und deiner Herrlichkeit bestimmt wird. Besonders legen wir dir auch die Konfirmanden hin, dass sie von dir ergriffen werden. Wir wollen dich auch für unsere Glaubensgeschwister weltweit bitten, besonders die verfolgt werden. Stärke du sie und lass viele durch ihr Zeugnis dich finden. Und du siehst auch, wo in unserer Welt noch so viel Dunkelheit und Unfrieden herrscht. Herr, erbarme dich. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nochmal gemeinsam Retter dieser Welt und vielen Dank für das Opfer, das ihr gestern eingelegt habt, über 900,95 €. Es war für die Arbeit der Missionare aus der Gesamtkirchengemeinde bestimmt. Und das Opfer, das ihr heute einlegt, ist für die Aktion Brot für die Welt. Freundliche Einladung zum Gottesdienst morgen früh um 9 Uhr mit Pfarrer Platz. Ich möchte euch dann bitten, gleich nochmal Platz zu nehmen, weil wir noch uns über ein Nachspiel freuen dürfen, jetzt aber noch nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.